Wir leben jetzt in einer sehr bewegten und kritischen Zeit. Es ist viel ein Umherirren. Und die große Bitte ist, dass wir einen Durchblick bekommen. Und so wollen wir schon beim Jeremia Kapitel 4, Vers 1 hören. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst, wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umherirren. Also dann brauchst du nicht mehr umherirren. Und das ist das Schreckliche. Dieses Umherirren, da weiß man, es ist noch nicht das Richtige, aber wir sind immer noch weiter im Suchen. Aber das alles kann der Herr beenden, wenn wir zum Herrn hin umkehren. Also unsere Aufmerksamkeit auf ihn hin richten. Und aber auch zugleich von unserem Angesicht auch und vor dem Angesicht Gottes alle Gräuel entfernen. Also alles das, was wir auch erkennen, das ist Gott widrig, entfernen. Haben wir den Mut zu dieser Korrektur, so brauchst du nicht mehr umherirren. Und wenn du in Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit schwörst, so wahr der Herr lebt, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm. Also wenn Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit uns das Wertvollste, das Kostbarste ist, dann werden auch Ungläubige es schätzen, dass wir das als das Kostbarste sehen. Also nicht mehr Täuschung, nicht mehr Lüge, nicht mehr Bluff. Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit. Letztlich ist diese ganze Not und Auseinandersetzung immer wieder die Frage, finden wir Zugang zum Reich Gottes oder sind wir weg von Gott? Wir haben das vergessen. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er am Reich Gottes Anteil hat. Als Mann und Frau, das heißt als Familie, als Gemeinschaft in der Ordnung Gottes. Und diese Gemeinschaft, die Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit gibt, hat der Mensch verlassen, weil er einer Lüge geglaubt hat. Und so wird aber durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder Gottes Verheißung gegeben durch die Propheten. Es kommt einer, der den Zugang zum Reich Gottes wieder eröffnet, der überwindet eben das Wirken der Schlange, ihr den Kopf zertritt, aber auch der, der ein Nachkommen der Verheißungen sind, nämlich ein Verheißener, nämlich der Sohn Gottes, der im Geist Gottes handelt und dann das Reich Gottes bringt. Und so lesen wir schon von Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 40, wo er im Haus des Cornelius redet. Diesen, nämlich Jesus Christus, hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass er, nämlich dieser Jesus Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Das ist also der Auftrag Gottes an die Zeugen, die Jesus als den Auferstandenen erleben, dass sie das bezeugen. Er ist von Gott eingesetzt als Richter der Lebenden und Toten. Also vor ihm haben alle Rechenschaft zu geben. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab. Nicht einige Propheten, alle Propheten legen Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Also durch die Propheten wird das uns schon gesagt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, nämlich ihm zutrauen, was er Vollmacht vom Vater hat, und zu tun, dass in ihm Vergebung der Sünden ist. Und im Haus des Cornelius hören sie das, und sie haben es glaubend aufgenommen. Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das hörten. Glaubend hörten, glaubend aufnahmen und hörten. Der Geist Gottes ist wieder über den Menschen. Wir werden noch später hören, nämlich weil dem Menschen der Geist Gottes fehlt, ist er so hinfällig, so sterblich, ja letztlich geistlich tot. Auch Paulus und dann auch Barnabas haben in vielen Gemeinden dieses Evangelium von Jesus Christus verkündet. Natürlich in erster Linie in den Synagogen, dem Volk Israel. Aber in diese Synagogen kamen immer wieder auch Heiden, also die nicht zum Volk Israel gehören, aber gerne hörten, was Gott, ihr Gott, der Gott Israels, verkündet. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte 13, Vers 46, da sagte Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden, da es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Wir verkünden das Evangelium der Errettung des Messias von Israel für die Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Hier sehen wir, Gott ist nicht einer, der jetzt sich zurückzieht, weil er von Israel abgelehnt wird, sondern er wird noch überfließender und er offenbart sich jetzt auch den Heiden. Und siehe da, solche nehmen es dankbar an, wie auch im Haus des Cornelius es die Menschen getan haben. Und als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Als sie das hörten, sie haben es als Wort des Herrn gehört, nicht einfach ein Wort eines Paulus. Das Reden Gottes, auf das waren sie aufmerksam. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Nämlich die dem Evangelium glauben, sind bestimmt zum ewigen Leben. Und das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Hier auch wieder, nicht irgendein menschliches Wort wird weitergegeben. Es ist das Wort des Herrn, nämlich Jahwes, des Gottes Israels. Das ist das Um und Auf. Also es geht nicht um menschliche Worte, um menschliche Botschaften. Und auch wenn sie vielleicht große Verkünder sind, es geht letztlich darum, was Gott selber sagt. Und so kommen wir fortsetzend im Römerbrief im Kapitel 11, 12 weiter. Wenn aber ihr Fall, nämlich der Fall Israels, der Reichtum der Welt, und ihr Verlust der Reichtum der Heiden wurde, wie viel mehr ihre Fülle. Das ist jetzt das so Ungewöhnliche und Tragische. Für Israel ist in erster Linie dieses Evangelium zur Verfügung. Israel wird dieses Evangelium verkündet. Der verheißene Messias ist gekommen. Er bewirkt diese Errettung. Aber sie haben es abgelehnt. Die Folge ist der Reichtum der Heiden. Dass das Evangelium den Heiden gebracht wird. Und wir hören auch immer wieder auch in den Evangelien, dass das Evangelium verkündet wird bis zum Ende der Zeiten. Es wird immer wieder verkündet. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, sagt Paulus da, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Hören wir das heraus. Ein Paulus wird gesendet, zu den Heiden das Evangelium zu verkünden. Aber das Herzensanliegen des Paulus ist, dass seine Volksgenossen das Evangelium annehmen und gerettet werden. Das ist sein Anliegen. Das Erstaunliche war, als Paulus sich bekehrt hat und dann nach Jerusalem kam, hat Jesus sich im Tempel ihm geoffenbart und gesagt, sie werden dich hier nicht annehmen, aber geh zu den Heiden. Ich sende dich zu den Heiden, dass du diese Botschaft verkündest. Und Paulus hat vor der Volksversammlung, die ihn lynchen wollte, laut das verkündet und auch gesagt. Und bis dorthin haben sie alle zugehört, nämlich dass Jesus ihm erschienen ist, dass er ihm Auftrag gegeben hat. Aber als sie hörten, dass Jesus ihn zu den Heiden sendet, haben sie den Paulus unterbrochen und haben geschrien, er muss weg. Dieser Egoismus, nein, das Heil gehört nur uns, nicht anderen. Die anderen sollen es nicht haben, wir sollen es haben. Dieser geistliche Egoismus ist sehr, sehr gefährlich. Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten? Das ist Bekehrung, aus dem Toten heraus zu leben. Geistlich tot zu sein und dann zu leben, zum Leben zu kommen. Ja, es ist das, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig eben heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Und dieses Bild von der Wurzel müssen wir uns so vorstellen, wir werden es dann nächstes Mal hören vom Ölbaum. Jesus ist die Wurzel dieses Ölbaumes, der wächst, an dem alle Zweige sein dürfen, Anteil haben dürfen. Heiden werden sogar wieder jede Natur eingepfropft in diesen Ölbaum, um teilzuhaben. Aber von ihm kommt dieses immer wieder. Er ist die Wurzel des Heiles Jesus Christus. Das ist eigentlich dieser Kern dieser Aussagen aus dem Römerbrief. Und wie gesagt, einerseits ist der Reichtum der Heiden eben gegeben, weil eben das Evangelium sie erreicht, weil Gott nicht das Volk Israel allein erwählt, sondern alle Menschen. So spricht auch Jesaja im Kapitel 2 schon davon, dass am Ende der Tage was passieren wird. Also am Ende der Menschheitsgeschichte. Vers 2, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Das ist das Offenbarwerden des messianischen Reiches Gottes durch Jesus Christus wird am Ende der Tage geschehen. Und es wird ausgerechnet wieder der Berg des Herrn sein, den er erwählt hat, nämlich in Jerusalem. Und Berg ist immer Ausdruck der Offenbarung Gottes, wo die Offenbarung Gottes ganz gewaltig gegeben wird. Und so rufen die Heiden, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Dieses Wissen, das Wort des Herrn, die Offenbarung Gottes, geht aus von Jerusalem. Und das ändert dann alles. Die Heiden und Israel. Und das ist jetzt zur Fülle gebracht. Durch das Evangelium bekommen sie Zugang, weil sie diesem Wort des Herrn vertrauen und es erkennen als ein Wort voll Kraft, voll Inhalt, voll Auswirkung. Und auch Jeremia hat das auch ausgesprochen. Im Kapitel 4, Vers 1. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel, wie wir es anfangs gehört haben, beseitigst, dann brauchst du eben nicht mehr umherirren. Und Jesus, der erhöhte Christus, hat auch den Ananias beauftragt, zu Paulus zu gehen, denn ihm hat er auch offenbar gemacht, wozu er ihn beruft. In Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Paulus ist wie ein Werkzeug, der kann nur ausführen, was eben die Hand des Werkmeisters macht mit ihm. Aber es geht darum, dass der Name Jesu, der heilbringend ist, vor die Heiden gebracht wird, aber auch vor die Könige. Also es ist nicht einfach nur ein Verkünden bei den einfachen Leuten, sondern ein Paulus muss auch vor dem König von in Rom Zeugnis geben, dass Jesus Christus auferstanden ist und der Herr ist. Auch er wird es von Paulus hören. Aber auch vor meinem Volk, auch von dem Volk Israel, soll er auch Zeugnis geben, den Kindern Israels. Das ist diese durchdringende Botschaft. Gottes Anliegen ist, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird, indem das Evangelium verkündet wird, dem Evangelium geglaubt wird, der Mensch sich vertrauensvoll dem unterstellt und Anteil hat. Und das ist jetzt das immens Überraschende. Der Mensch kann keine Leistung dazu bringen. Er kann nur es Jesus zutrauen. Er gibt es. So lesen wir in Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unerforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Und diese Verkündigung, wie gesagt, geschah auch nach der Auferstehung durch die Apostel weiterhin. Der Hohe Rat hat sofort sich einberufen und verordnet, alles dürfen sie sagen, aber Jesus dürfen sie nicht mehr beim Namen nennen. Er muss verschwiegen werden. Es ist immer dieser Vorgang, das Evangelium darf nicht verkündet werden. Das sind die Widersacher Gottes. Dieser Widerstand ist bei Israel passiert. Und wir werden es später mal hören, auch in den Großkirchen passiert es noch einmal. Anstatt das Evangelium zu verkünden, wird eine falsche Lehre behauptet, nämlich eine Erlösung durch Vermittlung von Priestern, durch Sakramente, durch Erneuerung eines Kreuzesopfers, durch Zuwendung des Kreuzesopfers für die Verstorbenen. Alles ein Dolch gegen das Evangelium. Wenn allein durch Glauben werden wir gerettet, nicht durch irgendwelche Vermittler. Und zwar an Jesus Christus. Und diese Auseinandersetzung soll auch immer wieder eben erwecken, diese Frage nach dem Evangelium unter den Menschen. Wie Römer Kapitel 10, Vers 1 sagt, Brüder, der Wunsch meines Herzens, mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Es geht letztlich immer um Rettung, nichts anderes. Es geht nicht um eine Lehre, sondern dass sie durch die Lehre gerettet werden. Und Vers 19, aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen. Durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Also Israel soll erkennen, dass diejenigen, die gläubig werden an Jesus Christus aus dem Heidentum, anders werden. Die sind voll Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe. Und diese Annahme des Evangeliums hat Folgen. Und Jesus selber hat in dem Evangelium immer wieder ausgesprochen, dass er Vollmacht hat, den Menschen Leben zu geben, wie Gott es hat. Nicht wie der Mensch es hat. Das Leben des Menschen ist ein vergängliches Leben, eben ein sterbliches Leben. Aber Jesus kommt, das Leben zu bringen und zu geben, wie der Vater es hat. Aber er verkündet es den Toten. Die Toten werden seine Stimme hören, auferweckt werden, den Geist Gottes wieder empfangen und zum Leben kommen. Das ist die eigentliche Bekehrung. Wir werden vom geistlichen Tod zum Leben geführt. Und Hesekiel spricht das sehr deutlich aus im Kapitel 37, Abvers 3. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrte Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesem Gebeinen. Seht, Ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Odem, damit ihr lebendig werdet. Und das ist jetzt das Ungewöhnliche. In Vers 9 hören wir dann, da sprach er zu mir, richte deine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und so weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Erinnern wir uns, Gott schuf den Menschen aus der Erde und er haucht ihm seinen Lebensodem ein. Und siehe da, er wird lebendig. Und so stellt Gott wieder den gefallenen Menschen her, indem er wieder seinen Odem einhaucht. Denn ohne diesen Odem Gottes ist geistlich der Mensch tot. Das macht das Leben aus. Und das hören wir dann weiter. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. So hat sich Israel erlebt, als es immer wieder von Feinden überwunden wurde. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen, euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und will euch wieder in das Land Israel bringen, im messianischen Reich. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Hier hören wir wieder diese ganz wesentlichen Aussagen. Wenn der Geist Gottes den Menschen lebendig macht, da erkennt er den Herrn, wer der Herr ist. Und zwar Jahwe, der ewige, daseinende, zu Hilfe kommende Gott. Und das nächste ist, meinen Geist lege ich in euch, damit ihr lebt. Leben durch den Geist Gottes, nicht das biologische Leben, ist das um und auf. Das haben die Tiere auch. Aber es geht um den Geist, aus dem Geist leben. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist nicht einfach nur ein vages Glauben, sondern erkennen, es ist der Herr. Das heißt, es ist eine Gotteserfahrung, wo diese Größe Gottes deutlich wird. Wir sehen das bei der Bekehrung des Paulus. Paulus begegnet Jesus Christus, er fällt nieder und dann sagt er als erstes mit Furcht und Zittern, was willst du, dass ich tue? Ab jetzt kann ich nur für dich leben. Du bist der Herr über mein Leben. Du hast das Recht, über mein Leben zu verfügen. Das ist das Große. Das ist Bekehrung. Also erkennen, es ist der Herr, der Geist ist es, der lebendig macht. Und den Herrn erleben wir ganz konkret im täglichen Leben. Aber wir hören das auch, diese Vorsehung Gottes, dass nämlich, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, dann ist auch der Teig heilig. Im 4. Mose Kapitel 15, Vers 18, rede mit den Kindern Israels und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde, und wenn ihr dann vom Brot des Landes esst, so sollt ihr für den Herrn ein Hebopfer erheben. Das heißt, Israel soll wieder erkennen, wir verdanken alles ihm. Es gehört zuerst ihm und dann nehmen wir, was wir von ihm empfangen haben, in Dankbarkeit. Und auch das nächste Bild von die Wurzel und die Zweige ist es auch wieder ausgesagt. Und zwar erstaunlich schon in 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Also sein Eigentum sein. Wir gehören ihm, aber ihm gehören, da stehen wir unter seinem Schutz, unter seiner Liebe, seiner Bewahrung. Nicht deshalb, weil ihr zahlreich wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat er, der Herr, euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus dem Haus des Pharao, des Königs von Ägypten. Also er führt heraus, er erlöst, er macht uns frei von einer Abhängigkeit und so sind wir sein Eigentumsvolk. Und das bedeutet eben ganz ihm gehören. Und das Wunderbare ist jetzt, ihm gehören, so wie die Zweige alles von der Wurzel empfangen, was für ihr Leben notwendig ist. So wie beim Weinstock und den Reben. Die Reben empfangen alles vom Weinstock. Wir empfangen alles von Christus. Und das ist auch wichtig, dass wir uns dessen immer bewusst bleiben. Errettet sein von ihm, sein Eigentum zu sein, heißt, ich empfange ununterbrochen Leben. Es ist eine Quelle des Lebens, das fließt in alle Ewigkeit. Und so spricht auch Jesaja in Kapitel 11 es aus, in Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Hier wird angespielt aus David, und David wurde auch schon verheißen, es wird einen Sohn Davids geben, der Heil bringt. Und selbst zur Zeit Israels, zur Zeit Jesu, will ich sagen, haben die Menschen gerufen zu Jesus, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Schaut, das ist diese Verheißung, die Jesaja hier anspricht. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist das Um und Auf. Weil auf ihm der Geist des Herrn ist, kann er auch den Geist weitergeben. Und erinnern uns bei der Taufe Jesu, als er von der Taufe aus dem Jordan herausstieg, der Himmel öffnet sich, eine Stimme hörbar, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und der Geist schwebt über ihn und ruht auf ihm und bleibt auf ihm. Das ist der Geist des Herrn. Und dieser Geist ist ein siebenfältiger Geist. Nochmal, Geist des Herrn, Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der siebenfältige Geist ist auf Jesus Christus. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also an allen, die in der Furcht des Herrn leben. Das heißt, in dieser Wertschätzung, in dieser Ehrfurcht vor dem Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Das heißt, er wird auch den Elenden richten, und zwar nach Gerechtigkeit. Es ist nicht so, weil du jetzt elend bist, jetzt wirst du von vornherein jeder Verantwortung entzogen. Nein. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Wie wir dann im Thessalonicher Brief hören, dass Jesus auch durch den Hauch seiner Lippen den Antichristen, den Widersacher, der Abfall Gottes ist, beseitigen wird. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Also Gerechtigkeit und Wahrheit kennzeichnet den Messias Jesus Christus im messianischen Reich. Und dann wird dieses messianische Reich auch als Friedensreich dargestellt, aber ich will dann Vers 9 einfach fortsetzen. Und nämlich diese Menschen, sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg seines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Sie tun nichts Böses mehr, weil sie eben in diesem Erkennen des Herrn sind. Aus dem heraus ihr Handeln, ihre Entscheidung immer wieder geschieht. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Also auch die Heidenvölker erkennen, von dort geht Heil aus. Dort ist Gerechtigkeit und Wahrheit. Und so ist auch für die Heidenvölker, und darum ist das messianische Reich ein Reich über alle Völker, sie werden ihn erkennen als diese Orientierung des Heiles für alles. Er ist der Wurzelspross der Verheißungen Israels, aber auch er ist, in dem Herrlichkeit ist. Und diese Herrlichkeit ruht, die wird nicht gefährdet. Und das ist dieser Heilszustand des Reiches Gottes. Meine Lieben, das sollen wir uns vor Augen behalten. Das ist der Ratschluss Gottes, die Erwählung, dass wir am Reich Gottes Anteil haben, das nur über den Sohn Gottes eben bereitet werden kann, aufgerichtet wird, wo der Geist Gottes gegeben wird, wo wir selber verändert werden, unser ganzer Charakter vom Geist durchdrungen wird, ganz und gar geprägt ist und daher geheiligt in ihm ist. So sind wir sein Eigentum, Eigentumsvolk, auf immer und ewig. Amen.